Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Simone Miller. Und ganz zu Beginn spulen wir mal kurz zurück. Es ist inzwischen nämlich schon eine ganze Weile her, dass Platon in seiner Politeia ausführlich begründet hat, dass ein guter Staat nur einer sein kann, der von den Weisen regiert wird. Er forderte also Macht den Philosophen. Diese Idee der Philosophenkönige, die hat sich heute erledigt, denn sie widerspricht natürlich unseren demokratischen Grundüberzeugungen. Aber nicht nur das, die elfenbeinischen, schöngeistigen Philosophen und Philosophinnen, die scheinen uns heute auch wenig geeignet für das hemdsärmliche, grobschlächtige Geschäft der Politik. Wie steht's also heute um das Verhältnis von Philosophie und Politik? Was bewegt Philosophinnen und Philosophen dazu, in die Politik zu gehen? Und wie verändert sie das auch? Das wollen wir in dieser Ausgabe von Sein und Streit herausfinden, und zwar im Gespräch mit zwei prominenten Gästen, die in beiden Feldern zu Hause sind. Ich freue mich nun also sehr, im Studio begrüßen zu dürfen die politische Philosophin und SPDlerin Gesine Schwan und den Geisteswissenschaftler und Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. Herzlich willkommen.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Frau Schwan, Herr Habeck, wenn man Philosophie studiert, dann lernt man Argumente zu verstehen, zu prüfen, zu kritisieren und natürlich neue zu entwickeln. Man liest und schreibt und diskutiert und das immer mit einem bestimmten Anliegen. Man will Erkenntnis gewinnen. In der Politik ist das dagegen ganz anders. Im Parlament, bei Bürgertreffen, in Talkshows, da wird nur selten deliberiert. Die meiste Zeit wird dort Recht gehabt, polemisiert und gestritten. Fast könnte man also sagen, Philosophie und Politik verfolgen verschiedene Logiken. Da steht Erkenntnis gegen Machtgewinn. Warum also haben Sie sich beide als Philosophen trotzdem für das Feld der Politik entschieden, Frau Schwan?
Weil in der Tat es deutliche Unterschiede gibt in den Logiken, aber weil sie sich gegenseitig brauchen in meinem Verständnis. Das heißt allerdings auch, dass mein Interesse an Philosophie und an Erkenntnis mit der Frage, wie kann das für eine gute Praxis dienen? Das ist das, was wir praktische Philosophie nennen. Nur das Problem ist, dass man natürlich wissen muss, dass Politik nicht ohne Macht und auch nicht ohne Wettbewerb um Macht geht und dass es naiv wäre, zum Beispiel im Bundestag zu erwarten, dass die Abgeordneten sich jetzt nur nach der Erkenntnis richten und nicht bedenken, was das machtpolitisch für ihre Partei ausmacht, wenn es die Worte in die Öffentlichkeit kommen und dann natürlich auch von den Medien verarbeitet werden. Dennoch ist es wichtig, und hier ist vielleicht auch ganz akut ein Defizit in unserem politischen System, dass man, bevor man in diese machtorientierte oder machtgefilterte, wenn man so will, Argumentation geht, sich darüber Klarheit verschafft, was man eigentlich gemeinwohlorientiert oder legitimationsorientiert wollen will. Und da gehören einfach Philosophie und Politik zusammen.
Herr Habeck, Sie sind 2002 erst bei den Grünen eingestiegen. Da waren Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, schon 33 Jahre alt und Ihr viertes Kind war unterwegs. Und vor allem waren Sie damals schon Doktor der Philosophie und Literat. Sie haben im Bereich der philosophischen Ästhetik promoviert, über Lyrik geschrieben. Sie haben eine ganze Reihe Romane gemeinsam mit Ihrer Frau publiziert. Sie waren kurzum ein wahrer Schöngeist. Und jetzt sitzen Sie als Parteivorsitzender für die Grünen im Parlament und führen Debatten mit Horst Seehofer. Sind Sie also vom Schöngeist zum Machiavellisten, zum echten Machttaktierer geworden?
Ich weiß nicht. Ich bin nicht wegen der schönen Geisterei, wie Sie es genannt haben, also wegen Philosophie oder Literatur zur Politik gegangen, sondern aus so einer Art Bürgersinn heraus. Das ist eine für sich genommen schon auch philosophisch spannende Frage, warum Leute überhaupt in Parteien eintreten. Aus einer individuellen, quasi egoistischen Perspektive macht das alles gar keinen Sinn, außer man will vielleicht Handwerkeraufträge in seinem Dorf kriegen, wenn man den Bürgermeister gut kennt. Aber das, glaube ich, wollen die wenigsten. Also offensichtlich gibt es sowas wie ein Gemeinwohlinteresse, das einen nicht zufrieden sein lässt, nur sein eigenes Ding zu machen. Das war es jedenfalls bei mir. Würde ich denken, ist es noch bis heute. Und auf der anderen Seite habe ich diesen Gegensatz nie als ausschließlich empfunden, sondern so ähnlich wie Frau Schwan es eben sagte, als sich bedingendes System. Also klar, muss man in der Politik oder muss man in der Demokratie irgendwann zu Entscheidungen kommen, und Entscheidungen sind nie so, das wäre ja fürchterlich, dass alle die richtig finden, sondern es wird immer Debatten darum geben. Insofern ist Macht und Einfluss zu erlangen ein legitimes Interesse in der Politik, aber zu reflektieren, wohin man gerade geht, was gerade passiert, also nicht einfach dem Tag hinterher stolpern und am Ende irgendwas hingekriegt zu haben, von dem man aber gar nicht weiß, ob es den ursprünglichen Zielen dient. Also innezuhalten, nachzudenken und sich selbst zu überprüfen, ist zwingende Notwendigkeit. Und ich glaube, dass dieses sich bedingen bis hinein in die einzelne Sprache, in die Talkshows, wo wir immer rumhängen müssen, gehen kann. Also dass so eine Attitüde, die durch Lautstärke, durch Brutalität versucht, Politik durchzusetzen, erstens nicht sympathisch und zweitens auch nicht mehr erfolgreich ist. Insofern habe ich so eine Art Schizophrenie oder Zerrissenheit nie empfunden, sondern auch ehrlicherweise nicht so viel drüber nachgedacht, aber passte eigentlich immer alles ganz gut.
Frau Schwan, Sie haben Philosophie, Politikwissenschaften und Geschichte studiert, im Bereich der politischen Philosophie promoviert und auch habilitiert. Sie waren Dekanin des wichtigen Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina. Sie sind Gründerin der Humboldt-Viadrina School of Governance und gleichzeitig schon seit über 40 Jahren aktiv in der SPD. Sie haben, das muss man niemandem erzählen, 2004 und 2008 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert und sind heute Vorsitzende der Grundwertekommission beim SPD-Vorstand. Wirken die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auf diesem rauen Pflaster der Politik auch zurück auf Sie als politische Theoretikerin? Hat also die praktische Politik auch Sie als Philosophin verändert und wie?
Nicht radikal verändert, weil ich ja auch immer politisch praktisch tätig war, seitdem ich in der SPD bin. Da war ich dann schon mal in der Grundwertekommission, dann bin ich rausgeworfen worden, dann bin ich wieder reingekommen und jetzt leite ich sie. Das sage ich immer zur Ermutigung junger Leute, man muss nur alt genug werden. Aber ich war immer politisch involviert, deswegen war ich auch in der Partei. Ich wollte nie eigentlich ein politisch gewähltes Amt haben, aber nur wenn man in einer Partei ist, kann man ja auch erstens genau wissen, wie das da funktioniert, aber dann auch von innen und von außen auf die Orientierung der Partei einwirken, die wiederum wichtig ist für die Orientierung der Politik. Aber grundsätzlich finde ich es eben auch notwendig, dass man Theorie und Praxis immer verbindet. Das war also eine Grundeinsicht oder auch Erfahrung, die sich immer sehr bestätigt hat. Denn zum Beispiel, ich finde, wenn man Politikwissenschaft betreibt und auch die vielen informellen Kanäle, Verfahren in der Politik überhaupt nicht kennt, dann ist es vielleicht nicht immer ganz einfach, an die Realität zu kommen. Ich finde diese Praxis auch ein wichtiger Test ist dafür, ob die Theorie tauglich ist für die Praxis. Das heißt, man kann sich theoretisch diskursiv alles Mögliche zurechtbiegen und es passiert einem überhaupt nichts, wenn man als Professor was Falsches schreibt. Aber wenn man wirklich interessiert ist daran, dass das so wirkt, nicht nur irgendwie wirkt, sondern so wirkt, dass so ein schwieriger Begriff wie Gemeinwohl doch im Blick behalten würde und dass man da etwas besser macht, da muss man schon sehr genau hingucken, welches sind die Wege. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass ich in den letzten, jetzt 20 Jahren doch eine ganze Menge an Praxiserfahrung, sowohl zum Beispiel in der Leitung einer Universität, aber dann auch in weiteren öffentlichen Debatten habe machen können. Nach wie vor ist aber für mich das Bedürfnis, diese Praxiserfahrung auch wieder theoretisch aufzuarbeiten, sodass das nicht irgendwie nebeneinander steht, sondern ich glaube, dass die dann auch mich bringen zu einem nochmal genauer artikulierten Verständnis dessen, was ich denn unter demokratischer Politik verstehe, was also nicht gesponnen sein darf, sondern was irgendwie auch in der Realität sich bewähren können muss.
Als Bundesvorsitzende einer Partei oder als Nominierte für das Amt der Bundespräsidentin erlebt man natürlich große Höhenflüge, aber man ist natürlich auch vor Rückschlägen nicht gefeit. Im Gegenteil, wer besonders hoch fliegt, kann natürlich auch besonders tief fallen. Ziehen Sie da die Philosophie auch im Sinne der Lebenskunst, der praktischen Weisheit zu Rate? Und wenn ja, bei welcher Autorin, in welcher Denktradition finden Sie da Trost, Rat und Weisung, Herr Habeck?
Ja, erst einmal würde ich den Gedanken von Gesine Schwan gerne aufnehmen, dass auch über das System Politik nachgedacht werden muss. Also das ist vielleicht der Unterschied im Herangehen, jedenfalls wenn es gelingt, dass man nicht nur in der Fachlichkeit verharrt, sondern hin und wieder mal einen halben Schritt zurücktritt und sagt, was ist eigentlich gerade die Geschichte unserer Zeit? Oder vorhin haben wir angefangen, über Macht zu reden oder der Begriff fiel ein paar Mal. Was ist eigentlich Macht? Was heißt das eigentlich? Und dann kann man sehr schnell auf den Gedanken kommen, naja, Macht ist irgendwie ja negativ besetzt, aber dass wir überhaupt darüber reden, heißt ja, dass sie begründet werden muss. Und solche Fragen zu stellen und damit das System selber nochmal zu fordern, das ist eine gute Herangehensweise, finde ich, wenn sie denn gelingt im Alltag. Was Sie fragten, ja, mir geht das schon so. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, also Sachen nicht auf den Begriff bringe, erinnere ich mich häufig an Texte, die mir was gesagt haben früher, die eine Bedeutung haben. Also ich würde mich überhaupt nicht mehr als aktiven Philosophen bezeichnen. Wahrscheinlich war ich das nie, aber ich habe natürlich philosophische Texte gelesen. Es hilft mir tatsächlich in der politischen Debatte immer wieder Bezug auf diese Texte zu nehmen, um dann einen höheren Rahmen zu finden, in dem ich sie einordnen kann.
Ich finde das übrigens ein ganz, ganz wichtigen Punkt generell der fruchtbaren Hilfe von Philosophie für Politik. Weil was man da trainiert hat, ist ja doch kategoriell sich Klarheit zu verschaffen über das, was man erfährt, das, was man sieht, was man beobachtet. Man kann auch Enttäuschung, glaube ich, sehr viel besser verkraften und man wird ja nicht davon befreit, man ist ja ein Mensch und wenn man richtig sozusagen öffentlich eine reinkriegt, ist das nicht sympathisch, das muss man einfach sehen. Aber man kann es analytisch auf Distanz bringen und kann sagen, so, was ist jetzt da geschehen, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht, aber was ist jetzt hier eigentlich der Verlauf? Und ich finde, dann ist man sozusagen aus der Hilflosigkeit schon mal ein Stückchen raus. Das ist ein wichtiger Punkt übrigens bei der Macht. Ich bin ja mehrfach gefragt worden, als ich kandidiert habe für die Bundespräsidentschaft, warum ich als Frau denn so viel Macht haben wollte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne Macht haben, aber es ist vielleicht eine andere Form von Macht, als die, die sie denken. Und habe dann immer Max Weber und Hannah Arendt gegenübergestellt. Habe gesagt, Max Weber ist sozusagen Gegenmacht. Hannah Arendt ist die Macht, Menschen zusammenzubringen für ein gemeinsames Projekt. Und dafür möchte ich gerne viel Macht haben. Und da haben oft Journalisten sich ein bisschen geärgert, weil sie nicht darauf gefasst waren.
Dass jetzt Hannah Arendt kommt. Genau.
Dass Hannah Arendt kommt und man mit diesem Machtverständnis, da konnte man jetzt sozusagen nichts mehr gegen sagen. Das darf sogar eine Frau machen.
Oder ich kann auch ein anderes Beispiel nennen, um es ein bisschen zu illustrieren. Ich hatte neulich eine Podiumsdiskussion, wo es um so alternative Formen des Wirtschaftens geht, Gemeinwohlökonomie oder Commons heißt das in diesem Fall. Und dann wurde nach dem Kapitalismus gefragt. Und die Frage war dann, was ist das Wesen des Kapitalismus? Und das ist kein besonders gutes Wesen gewesen. Im Grunde wurde dann ein Gegensatz aufgebaut, der Kapitalismus unterordnet alles dem Marktwert und ist gegen den Menschen gerichtet und so weiter. Also ne, kann man sich ja leicht herleiten. Aber es konnte überhaupt nicht erklären, warum er dann so erfolgreich ist. Warum alle irgendwie gerne mehr haben wollen und sich diesem System unterwerfen. Mit einer gewissen philosophischen Perspektive kann man sagen, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Was ist der Kapitalismus, ist vielleicht gar nicht interessant, sondern wie funktioniert er denn? Und dann merkt man, dass dieses Funktionieren was anspricht in uns. Also Anerkennung, vielleicht auch Selbstwert kann man befriedigen über materiellen Besitz im Kapitalismus. Und das ist sehr viel leichter oder häufig leichter, so eine Art Anerkennungsbefriedigung herzustellen, als durch platonische, philosophische Zuspruch oder so etwas. Ja, das konnte man vielleicht auch im Mittelalter durch Adelstitel und Heldentum erwerben. Der Weg ist uns verbaut, aus guten Gründen. So, dann erklärt sich auf einmal die Wirksamkeit ganz anders. Und das ist durchaus sehr politisch, weil dann die Leichtfertigkeit, mit der man sagt, ach, das machen wir mal anders, einem nicht mehr so von der Zunge geht. Aber der zentrale Gedanke war, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Und wie man richtig fragt, ist im Kern Philosophie.
Im Deutschlandfunk Kultur sind zu Gast Gesine Schwan und Robert Habeck. Unser Thema, warum als Philosoph, als Philosophin in die Politik gehen. Gerade haben Sie beide schon die Philosophie als Kunst gepriesen, einen Schritt zurückzutreten und die richtigen Fragen zu stellen. Lassen Sie uns jetzt also mal ganz konkret werden. Es gibt nämlich mindestens eine Diskussion derzeit, die tatsächlich eine grundsätzliche Frage neu diskutiert. Und zwar die Eigentumsfrage wieder aufwirft und das im Zusammenhang mit Mietpreisproblemen und Wohnungsnot in Großstädten. Herr Habeck, Sie unterstützen die Berliner Initiative zur Vergesellschaftung zur Enteignung von Großvermietern. Warum sollte das Recht auf Wohnen Ihrer Meinung nach ein Grundrecht sein? Und noch dazu eines, das gegebenenfalls auch Vorrang vor dem Grundrecht auf Besitz für sich beanspruchen kann.
Ja, wenn ich das ein bisschen abschichten darf, ist ja eine differenzierte Sendung. Drei Aspekte würde ich gerne nennen. Das eine ist, dass Wohnen tatsächlich ein Recht sein sollte. Und da Wohnen, also die Gebäude und Grund und Boden häufig begrenzt sind, kann der Markt nicht ohne starre oder ohne klare Regeln funktionieren. Wir sehen es ja. Ne? Jetzt im Moment ist es ein Spekulationsobjekt geworden und das spaltet uns die Gesellschaft. Also aus politischer, konkreter Interessenlage können wir, wenn wir nicht wollen, dass die Gesellschaft sich immer weiter aufteilt in Gruppen, die mehr oder weniger homogen sind. Reiche wohnen nur noch mit Reichen in den gleichen Quartieren und alle, die sich das nicht leisten können, werden in den Stadtrand verdrängt oder in Bezirke, die nicht so begehrt sind. Wenn wir das nicht wollen, dann haben wir da einen politischen Auftrag. Zweitens, ich habe in dem Interview gesagt, das ist denkbar. Aber ob das politisch schlau ist, muss jeweils die Kommune entscheiden. Und unter pragmatischen Gesichtspunkten kann man gut dagegen argumentieren. Also die Enteignung, von denen wir reden, sind ja nur große Wohnungsgenossenschaften ab Besitz von 3000 Wohnungen, sagt die Volksinitiative. Auch darüber kann man noch streiten. Und es wird nicht weggenommen wie in der DDR, sondern es wird entschädigt. Und ob das Geld da sinnvoll eingesetzt wird oder nicht, muss jede Kommune selber entscheiden. In Tübingen, anderes Beispiel, da geht es nicht um die Wohnung, sondern um den Boden, also den nicht bebauten Boden, mit dem spekuliert wird. Da setzt Boris Palmer das jetzt durch oder kündigt das jedenfalls an. Da scheint es sinnvoll zu sein. In Berlin hat sich der Senat noch nicht entschieden oder die Politik noch keine Meinung gebildet. Und der dritte Aspekt, und der ist vielleicht in der Sendung heute der relevanteste: Wir haben verlernt, das Eigentum, also wir als Gesellschaft, oder uns das nicht immer klar genug gemacht, dass Eigentum eben auch eine verpflichtende Dimension hat. Wenn Besitz und Vermögensverhältnisse nicht reguliert sind, dann akkumulieren die sich immer stärker selbst. Also ohne, dass die Menschen böse sind. Wer will schon jemandem vorwerfen, dass er gerne wohlhabend sein will? Aber das wohlhabend sein wollen treibt immer stärkere Blüten. Also Reichtum gebiert Reichtum und Besitz gebiert Besitz. Und dann gibt es die notwendige politische Aufgabe, da zwischendurch mal Riegel vorzuschieben. Und wenn wir das jetzt auf den Wohnungsmarkt übertragen, dann sind das börsennotierte Unternehmen, Deutsche Wohnen, Vonovia beispielsweise, die haben in den letzten Jahren Milliardenbeträge als Gewinne ausgewiesen. In Berlin oder auch in anderen Städten können die Leute sich wegen 30, 40, 50 Euro Mieterhöhung die Wohnung nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite Milliardengewinne. Und da wird man mal fragen dürfen, auch und gerade im Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, also überhaupt nichts Grünes, Linkes, Sozialistisches, sondern dem Gedanken von Ludwig Erhard und Theodor Heuss folgend: Wo ist die Grenze? Und die kann man anders ziehen, aber irgendwo muss sie gezogen werden. Es gibt kein Recht auf unbegrenzte Gewinnmaximierung zu Lasten des Gemeinwohls. Das steht auch nirgendwo in der Verfassung.
Frau Schwann, jetzt sind wir ja schon mittendrin in einer sehr komplexen Debatte, die auch in der politischen Philosophie, in der modernen politischen Philosophie seit jeher geführt wird. Von Kant über Hegel, Marx, Rawls bis natürlich hin in die Gegenwart, nämlich das Verhältnis von Allgemeinwohl und Einzelwohl. Wann sollte das Allgemeinwohl geschützte Interessen von Einzelnen aushebeln oder übertrumpfen können?
Das Allgemeinwohl steht uns nicht einfach zur Verfügung. Wir wissen nicht einfach, wie es lautet, sondern es muss sich, das war eine der großen Positionen von Ernst Fraenkel, es muss sich ex posteriori, also aus der Diskussion ergeben, es ist nicht a priori vorhanden. Aber wenn wir die Kategorie aufgeben und sagen, das ist eben einfach der Markt und der entscheidet darüber, alle die anderen Kategorien wie Gerechtigkeit und so sind dann hinfällig, dann haben wir verloren. Und das war der Diskurs der letzten 30 Jahre, dass man diese normativen Grundlagen von gesellschaftlichem, friedlichem und gerechtem Zusammenleben als irrelevant erklärt hat, weil man meinte, der Markt kennt diese Kategorien nicht. Ich möchte zu diesem Eigentum auch noch sagen, also grundsätzlich stimme ich Robert Habeck dazu, zu dem Eigentum noch sagen, dass analytisch muss man doch sagen, dass vielfach der Bodenpreis dasjenige ist, was die Eigentümer an diesem Boden ohne eigenes Tutun und ohne eigene Tätigkeit, das heißt auch ohne eigene Leistung, gewinnen, weil die Gemeinschaft, die Kommune, die Stadt Infrastruktur baut und so weiter und dadurch der Bodenpreis steigt und auch der Wert steigt. Und dass dieses Eigentum sakrosankt bei dem individuellen Besitzer sein soll, das ist, dafür gibt es ja überhaupt keine gute theoretische Berechtigung oder Begründung. Insofern glaube ich, ist es so, wie sich das jetzt ergeben hat und wie ja auch leider meine eigene Partei, die SPD, bei den Grünen habe ich nicht so nachgeforscht, sich da auch dran beteiligt hat, nämlich die Privatisierung von kommunalem Wohnungseigentum. Ist das ein Weg gewesen, der uns im Moment wirklich in die Sackgasse führt? Und da müssen wir eine klare Lösung finden. Ich baue immer noch darauf, dass möglicherweise auch gerade unter dem Druck jetzt dieses Referendums ein Umdenken auch bei den Privaten dahingehend stattfindet oder zumindest eine, sagen wir mal, eine Rückbesinnung darauf, dass es eine Verantwortung gibt von Eigentum für das Gemeinwohl. Und das ist eine generelle Frage ja unserer globalen Kapitalismusentwicklung. Wenn Sie aber begreifen, dass Sie auf die Dauer selbstdestruktiv arbeiten, wenn Sie das Gemeinwohl und den sozialen Zusammenhalt übersehen und nicht respektieren, dann kann man wahrscheinlich doch zu einer Vereinbarung kommen.
Herr Habeck, die Grünen, die stehen ja neben dem Ökoprofil vor allem auch für sogenannte identitätspolitische Themen, also Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten. Da geht es dann viel um Chancengleichheit, um Gleichberechtigung. Mit der Enteignungs- bzw. Wohnungsnotfrage, da steht aber vor allem die soziale Gleichheits- und Gerechtigkeitsfrage im Zentrum. Dann geht es also vor allem um Umverteilung, um soziale Befähigung. Wie verhalten sich also aus Ihrer Perspektive diese Fragen der Identitätspolitik zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit?
Na, häufig ergänzen die sich oder bedingen sich geradezu. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese identitätspolitischen Fragen, die Sie angesprochen haben, in der Massivität oder in der Ausprägung neu sind. Nicht jetzt tagesaktuell neu, aber vielleicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren dazugekommen sind. Die verkomplizieren auch die politischen Achsen. Also die alte Republik war im Grunde ausgerichtet auf der verteilungspolitischen Achse. Die einen wollten Umverteilung, höhere Steuern und Ordnungsrecht und die anderen wollten keine Steuern oder minimale, möglichst Freiheit des Marktes, ja, eine Deregulierung von wirtschaftlichen Prozessen. Da hat man sich eigentlich ganz gut ausgekannt und wusste, was rechts und was links ist. Und alles andere konnte sich dann sozusagen da unterordnen. Jetzt sind Fragen von, wie proeuropäisch sind wir ausgerichtet? Wie international wollen wir sein? Welche Rechte haben Frauen? Welche Rechte haben andere Formen von Lebensentwürfen, Minderheiten, Ehe für alle, eine große Sprengkraft. Und auch die Nationalitätenfrage, die jetzt von der rechten Seite aufgemacht wird, ist ja im Kern eine identitätsvergewissernde Frage. Also was ist es, ein Deutscher zu sein in dieser Zeit? Und ist das jetzt die Antwort auf diese verkomplizierte Welt? Hat ja nichts mit Verteilungsfragen erst einmal zu tun, sondern ist erstmal eine ganz starke kulturelle Frage oder in dem Sinne dann eine Identitätsfrage. Und da ist, wenn das eine quasi die horizontale war, dann ist jetzt eine vertikale eingeführt worden. Und nicht alle Parteien, die auf der Rechts-Links-Skala wussten, wo sie stehen, wissen das jetzt auf dieser vertikalen Achse. Und das kompliziert, verkompliziert alles. Ja, ich würde ehrlicherweise sagen, dass wir vielleicht manchmal bei der verteilungspolitischen Achse ein bisschen Probleme hatten, uns einzuordnen. Also zwischen Baden-Württemberg und Kreuzberg, da waren, also wie hoch ist die Vermögensteuer, da haben wir immer munter gestritten. Aber wie proeuropäisch wollen wir sein, da passt zwischen Kreuzberg und Baden-Württemberg kein Blatt. Also auf dieser identitätspolitischen Achse, und das haben Sie ja im Grunde gefragt, also mit welchem kulturellen Anspruch blicken wir auf unsere Zeit, da ist die Partei sehr geschlossen und das erklärt auf einer tieferen Ebene sicherlich auch die Möglichkeit, im Moment geschlossen zu agieren, weil diese Fragen eben wichtiger geworden sind und wir, wenn ich das jetzt mal so abgekürzt sagen darf, sehr klar für die offene Gesellschaft stehen, also für eine Verrechtung von bestimmten Lebensentwürfen, sind wir da sehr klar positioniert, sage ich mal so.
Ich glaube auch, es hängt wahrscheinlich auch mit der sozialen Herkunft der Grünen zusammen, dass die Grünen diese Identitätsfragen, diese Persönlichkeitsfragen, die sehr stark eben auch intellektuell analytische sind, aber auch emotionale, sehr viel intensiver gestellt und dann auch beantwortet haben. Und dass ihre Anhängerschaft natürlich nicht bei den Verkäuferinnen von Salamander sind, sozusagen. Das heißt, es gibt auch soziale Zusammenhänge dafür, während die SPD diesen Verteilungsgesichtspunkt, der ältere ist und traditionelleres einzieht. Und ich glaube, am Beispiel der Lausitz wird es jetzt auch eine Herausforderung der SPD sein, die soziale Gerechtigkeit mit der ökologischen Zukunft überzeugend zusammenzubringen. Es gibt die Versuchung, wenn der ökologische Wandel Arbeitsplätze kostet, das aufzuschieben. Es gibt umgekehrt die Versuchung, diesen Wandel, der notwendig ist, zu betreiben. Und wenn man nicht so sehr tangiert ist von den Arbeitsplätzen, ist das auch leichter. Und ich glaube, die Herausforderung, da sehe ich auch eine Komplementarität zwischen Grünen und Sozialdemokratie, die Herausforderung ist, die Dinge wirklich zusammenzubringen. Und zwar so, dass auch die identitätspolitischen Fragen, ist das Selbstwertgefühl von Lausitzern neu zu beleben und zu stärken in der Transformation, das mit einzubeziehen.
Die Kombinierung von ökologischem Wandel und sozialer Frage ist anstrengend genug, aber das ist nicht das, was die Gesellschaft im Moment spaltet, sondern die Suche von Menschen nach Anerkennung ihrer Lebensentwürfe. Das ist in der Schärfe der Formulierung neu dazugekommen. Und das kreuzt alle möglichen Formen von politischen Ordnungen der Vergangenheit.
Naja, ich würde das erweitern und sagen, die Anerkennung, Honneth hat darüber ja sehr viel geschrieben, die Anerkennung des Selbstwertgefühls oder die Stärkung des Selbstwertgefühls, ganz egal in welchem Kontext, ist zentral. Je älter ich werde, desto mehr, glaube ich, ist darauf zu achten, dass jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann leidet, wenn der Selbstwert nicht anerkannt ist. Und das zu beachten in der Politik ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig und hat ganz konkrete Auswirkungen in der Sozialpsychologie, in der Sozialpolitik und so weiter.
Im Deutschlandfunk Kultur geht es um das Verhältnis von Philosophie und Politik und das mit zwei einflussreichen politischen Philosophinnen und gleichzeitig philosophischen Politikern mit Gesine Schwan und Robert Habeck. Herr Habeck, freitags gibt es seit einer Weile internationale Fridays for Future Proteste. Samstags sind die französischen Gelbwesten dran. Die Wohnungsfrage treibt in Deutschland Tausende auf die Straßen und über Ostern gibt es wieder wachsende Friedensmärsche überall in Europa. Es ist also tatsächlich einiges in Bewegung gekommen. Stehen wir am Anfang einer großen gesellschaftlichen Transformation?
Wir sind mittendrin, glaube ich. Und zwar aus den genannten Gründen, die alle nicht neu sind. Und wenn man sich zurückerinnert, dass 2017 Bundestagswahlkampf war und wie das Kanzlerduell zwischen Frau Merkel und Herrn Schulz geführt wurde, nämlich das war wahrscheinlich die langweiligste Stunde im deutschen Fernsehen, seit Deutschland gegen Österreich 0-0 gespielt hat, vor 30 Jahren, das kann man gar nicht fassen, denn alles war ja schon da. Migrationsbewegung, eine Welt in Unruhe, Europa hat den Brexit zu verkraften und kämpft um seine Existenz, Donald Trump war schon gewählt. Ja, wir sind mittendrin. Und zwar verschiedene Transformationen, die sich gleichzeitig ereignen und die sich anheizen. Das ist die notwendige ökologische Transformation. Es ist eine Neujustierung der sozialen Marktwirtschaft, weil die Regellosigkeit des globalen Kapitalismus die Gesellschaft zu zerreißen droht an vielen Stellen. Und das ist das Suchen von Gesellschaften nach der Frage, wer sind wir eigentlich? Und das alles überlappt sich kompliziert. Aber es ist natürlich auch eine starke Zeit, wenn man politisch engagiert ist und irgendwie eine Leidenschaft hat, zu sagen, ja, also jetzt da mitzumischen, das ist schon eine sinnvolle Tätigkeit.
Ich stimme da dem zu und möchte das in zwei Dimensionen gleichsam politisieren, indem ich sage, die Gabelung, in der wir uns politisch befinden, oder zwischen den verschiedenen politischen Positionen sehe ich dort, wo politische Kräfte das sehen und sich die Frage stellen, wie gehen wir zukunftsoffen und konstruktiv und mit Friedensorientierung weiter, gemeinsam weiter, oder versuchen wir das alles zu unterdrücken oder wegzuschieben und auszugrenzen. Und dieser Unterschied ist in meiner Sicht dort, wo zum Beispiel die letzten Jahre öffentliche Debatten darüber ja möglichst von der Exekutive vermieden worden sind. Also alles sozusagen möglich unsichtbar irgendwie zurechtruckeln und dann bei den Wahlen nicht weiter auffallen. Den Deutschen ihre Privatheit lassen und dafür sorgen, dass sie über ihr Geld nicht beunruhigt sind und ansonsten alles laufen lassen. Das war der eine Punkt und das ist eine Form, vor diesen großen Fragen die Augen so zu verschließen, dass die Zukunftsfähigkeit Deutschland, Europas und auch der globalen Situation schwer beeinträchtigt ist. Der andere Punkt ist in meiner Sicht, dass die Flüchtlingsfrage, da kristallisiert sich das ganz stark. Es gibt die einen, die sagen, eigentlich alles schließen. Grenzen schließen, keine Flüchtlinge mehr rein, auch mental schließen, keine Unterstützungen geben, auch zwischen den europäischen Nachbarn. Und die anderen, die sagen, das ist eine Herausforderung, das müssen wir auch versuchen, politisch zu gestalten. Das können wir aber nur, wenn wir die weltweiten Zusammenhänge und die Anliegen der Menschen, von denen wir meinen, jeder Mensch hat Recht auf seine Würde, ernst nehmen und dafür auch gerechte Lösungen finden. Da sehe ich im Moment die große Gabelung und wenn wir in Deutschland und Europa nicht begreifen, dass wir diese große Transformation, dass wir ins Auge sehen müssen, auch den Schwierigkeiten, auch eventuellen Nachteilen, aber eben auch Chancen, wenn wir das nicht begreifen, dann handeln wir nicht im Sinne des Gemeinwohls, auch übrigens nicht im Sinne des wohlverstandenen deutschen Interesses.
Dass sich also einiges ändern muss in Politik und Wirtschaft, daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Die Frage stellt sich nur, wie genau angesichts dieser großen Herausforderungen, die Sie ja jetzt auch nochmal skizziert haben. Ich nenne mal drei theoretische Schlagworte für drei denkbare Antworten. Reform, Revolution, Transformation. Herr Habeck, was halten Sie dafür wünschbar und was halten Sie für realistisch?
Es ist immer die Frage, wohin? Und der Ruf nach Revolution ist immer einfach. Wenn das heißt Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann bin ich nicht mehr dabei. Also vor die Wahl gestellt, ich kann morgen alles anders machen nach meinem Willen, aber nur ich kann es, dann schönen Dank dafür, dann verzichte ich sofort. Revolution schaltet für mich aus. Reform ist für mich negativ besetzt. Seit der Reformagenda der unserer beiden Parteien klingt das irgendwie nach, wir machen gar nichts. So, und was war das dritte Wort?
Transformation.
Transformation klingt irgendwie lateinisch und auch so wie bei einer Transformation macht man, aber da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Viel Spaß damit. Das Wort habe ich nicht, aber wir haben nun wahrhaft kein Erkenntnisdefizit. Und das Großartige ist, dass wir jedenfalls bei den maßgeblichen Fragen die Lösung hätten oder haben können. Ich meine, wir sind bei allen Problemen, wir sind eine unglaublich reiche Gesellschaft. Also wenn Europa jemals in einem Zustand war, sich zu teilen und soziale Gerechtigkeit einigermaßen hinzukriegen, dann doch jetzt. Wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, jetzt, wir haben sowohl die digitalen wie die erneuerbaren Energiemöglichkeiten, machen ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und dann kann ich vielleicht zu dem ersten Satz von Gesine Schwarz zurück. Ich meine, Macht kommt vom Machen, nicht vom Zugucken.
Ja, also, aber dann, wie wollen Sie es dann mit der konservativen CDU halten? Denn
erstmal haben wir eine Regierung, die vielleicht nicht mehr so richtig gut zusammenpasst. Das muss man ja ehrlicherweise zugeben. Aber nun haben wir sie. Und deswegen muss ich mir jetzt die Frage nicht stellen, mit wem ich dann später mal regieren will. Jetzt haben wir zweieinhalb Jahre, eine lange Zeit, zu sagen, die lassen wir verstreichen, weil es danach irgendeine andere Konstellation gibt. Das wäre wirklich aberwitzig. Also ich gebe lieber ein paar Prozentpunkte von meinen vielen ab oder von unseren vielen ab, dafür, dass die in die Gänge kommen.
Frau Schwan, unter welchen Umständen, unter welchen Voraussetzungen denken Sie, kann so eine nachhaltige soziale, wirtschaftspolitische Wende, sage ich jetzt mal an der Stelle, funktionieren?
Wenn man das aufnimmt nochmal, was wir eben beide besprochen haben, nämlich dass Anerkennung und Selbstwertgefühl ein wichtiger Aspekt sind, der bei der Transformation nicht nur mitbedacht oder wie man immer so sagt, mitgenommen oder so werden muss, sondern dass das sogar ein wichtiger Motor sein muss. Also ich baue darauf, dass Veränderungen dann haltbar, nachhaltig und sonst was alles sind, wenn Menschen sie überlegt und freiwillig in dem möglichen Maße vollziehen. Und das heißt, dass sie teilhaben. Deswegen glaube ich, dass demokratische Politik unter diesem Aspekt, wenn die Transformation oder die Reformen nicht im neoliberalen Sinne Erfolg haben sollen, stärker als bisher partizipatorisch geschehen muss, Teilhabe durch der Bürgerinnen und Bürger, und zwar, wenn es irgend geht, gerade dezentral im Lebensumfeld, weil da ist es überschaubar, da ist es merkbar, da merkt man auch, was man hingekriegt hat. Und das ist auch eigentlich deutlich, etwa bei der Energiepolitik oder der Klimapolitik oder der Flüchtlingspolitik, dass die entscheidenden Schritte zum Beispiel auf kommunaler und auf Städteebene geschehen, wo man auch am ehesten merkt, dass man gemeinsam etwas machen kann und dass man auch was machen muss, dass man sich den Luxus einfach aufeinander einzudreschen nicht leisten kann. Es ist wahrscheinlich wirklich egal, ich selbst bin Zeit meines Lebens jedenfalls nicht Anhängerin der Revolution gewesen, sondern eher einer grundsätzlichen Reformidee, die ja in der Sozialdemokratie eine sehr viel längere Tradition hat. Das heißt, reformistisch, aber zwei Dinge sind da wichtig, Schritt für Schritt mit Zustimmung der Menschen, soweit es irgend geht, aber mit einer Orientierung, also nicht irgendwie jetzt mal diese Mehrheit schaffen und die und über die nächste Landtagswahl kommt. Das finde ich das Schlimmste und das ist nicht leicht, aber es ist möglich, finde ich. Voraussetzung ist, dass ich anerkenne als politisch tätige Personen, dass wir nun mal vor großen Fragen stehen und dass wir auch den Mut aufbringen müssen, das öffentlich zu debattieren. Also das immer unter den Deckel zu kehren, damit dann alle beruhigt sind und das Kreuzchen richtig machen, das finde ich einfach fatal.
Vielleicht ist da tatsächlich der Schlüssel für eine andere Dynamik, dass man nicht sagt, worauf kannst du noch verzichten und wovor hast du noch Angst, sondern wie viel kannst du beitragen? Wo willst du denn mitmachen? Diese Anerkennungsfrage, die wir jetzt vor allem auf das subjektive Leben gestreift oder ein bisschen angeleuchtet haben, die kann ja auch auf eine Gruppenidentität übertragen werden. Also wie cool wäre es denn, wenn wir die Generation sind, die es schaffen, eine Industriegesellschaft bei all ihrem Wohlstand umzubauen, ohne das Klima zu zerstören? Also da mitmachen zu wollen, was ist denn das für eine Einladung? Wie großartig ist denn das? Und wer da nicht mitmachen will, der ist irgendwie doch auch schon selber blöde. Also so kann man es doch auch artikulieren. Also raus aus diesem Verdrucksten, das wird alles nichts werden, die Welt geht unter und es ist nur die Frage, reitet ihr mit der SPD, den Grünen oder den Schwarzen in den Untergang? Das kann man ja auch mal vielleicht hinter sich lassen und sagen, wir bauen was, auf das wir stolz sind, und dann im Sinne von Gesine Schwan etwas, das nachhaltig und friedfertiger ist.
Herzlichen Dank, Gesine Schwan und Robert Habeck, für dieses spannende Gespräch. Und wie immer finden Sie die ganze Sendung natürlich auch in unserer DLF-Audiothek zum Nachhören, Rumstöbern und Weiterdenken. Kommen wir mal von der Politik zum besinnlichen Teil dieser Tage. An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu von den Toten. Auferstehung, kein ganz einfaches Motiv aus Sicht der Philosophie, denn spätestens seit der Aufklärung unterscheidet sie ganz strikt zwischen Fragen der Vernunft und Fragen des Glaubens. Und dass da ein Toter wieder zu leben beginnt, eindeutig eine Frage des Glaubens. Ist der Philosophie dieses freudigste aller christlichen Motive also gänzlich fremd? Ganz im Gegenteil, meint Andrea Rüdig in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
Ostern ist kein Fest für Philosophen. Auferstehung, Vergebung der Sünden, das ewige Leben, zu groß sind diese Brocken und egal, wie man es dreht und wendet, mit der Formel des christlichen Glaubensbekenntnisses, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, kann die Philosophie nichts anfangen. So spekulativ sie sich auch gebärden mag, sie bleibt verpflichtet aufs Irdische, auf die Grenzen der Vernunft und sie kommt daher nicht weiter als bis zum Tod. Der allerdings ist wirklich das große Thema der Philosophie. Erstaunlich ist, wie oft der Tod durch die Ideengebäude geistert, als die ultimativ radikale Frage, eng verknüpft mit der nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Philosophieren heißt sterben lernen, ist ein geflügeltes Wort. Der Gedanke findet sich schon bei Platon. Recht philosophieren heiße leicht zu sterben, heißt es im Phaidon, der Schrift, an deren Ende Sokrates den tödlichen Schierlingsbecher nimmt. Die antike Stoa beruhigt uns über den Tod und Montaigne empfiehlt, ihm jederzeit ins Gesicht zu sehen. Die Vorbereitung zum Tode ist die Vorbereitung zur Freiheit, schreibt er. Das Muster ist tiefgründig und simpel zugleich. Wir können die Angst vor dem Tod nur überwinden, indem wir ihm entgegengehen. Oder in Heideggers Worten, das Vorlaufen zum Tod ist unsere eigenste Möglichkeit. Ist das wirklich alles? Hat die Philosophie nicht mehr zu bieten? Im Gegensatz zu den Mysterien des Glaubens, der frohen Botschaft der Erlösung, bleiben ihre Versprechen bei allem Pomp doch ziemlich mickrig. Die Philosophie, seitdem sie nicht mehr von Gott sprechen darf, bleibt ein Denken der Endlichkeit. Vielleicht rührt daher auch diese gewisse Melancholie, die sie oft begleitet. Aber es gibt doch einen Ausweg. Wer die Menschen sterben lehrete, würde sie leben lehren, heißt es bei Montaigne. Dieser paradoxe, quasi dialektische Umschlag ins Gegenteil ist nicht nur eine rhetorische Figur. Er ist eine praktische Erfahrung. Die bewusste Beschäftigung mit der Sterblichkeit verwandelt uns, macht uns zu anderen Menschen, genauso wie die philosophische Praxis. Sie transformiert unser Leben in etwas Geistiges. Wer die Theorie liebt, mag das kennen. Im Nachdenken über die grundsätzlichen Themen der Existenz taucht etwas ganz anderes auf als das bloße Hier und Jetzt. Es scheint manchmal zu gelingen, innerhalb der Grenzen der Endlichkeit über diese hinauszudenken. Diese Transformation ist sozusagen die Auferstehung der Philosophinnen. Ein bisschen klingt das nach Zauberkasten und nach theologischen Mucken. Aber wir dürfen diese Mucken nicht über Bord werfen. Ohne sie verkommt Philosophie in der Theorie zum dürren Rationalismus und in der Praxis zur faden Kalenderblattweisheit. Philosophie muss das Wesentliche ergreifen, tief denken und das heißt auch die großen metaphysischen Fragen stellen. Sie kann, ja sie muss ohne Gott denken, aber nicht ohne den göttlichen Eros, wie Platon es nennen würde, nicht ohne diesen im Grunde spirituellen Funken der Erkenntnis. Ohne ihn müsste die Philosophie tatsächlich beim Karfreitag stehen bleiben.
Auferstehen im philosophischen Sinne heißt Unendlichkeit erfahren. Und mit diesem philosophischen Osterkommentar geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.